Guten Morgen, es ist Samstag, der 7. Juni 2025 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die schlau genug sind, ihre Beziehung nicht vor einem Millionenpublikum zu beenden. Den Podcast für alle, die sich auch bei der neuesten Spaltungsgeschichte nicht zum Werkzeug irgendeines Lagers machen. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg, aber ich komme euch heute nicht mit einer Bitte. Ich sage euch einfach nur Danke, denn in den freien Medien brechen die Spenden ein. Seit Monaten berichten Kollegen jeglicher Couleur, dass ihr Kampf ums Überleben immer härter wird. Unserem Team hier geht es nicht anders. Gute Gründe für den Spendenrückgang gibt es viele. Für uns kommt erschwerend hinzu, dass es teuer ist, aus dem Exil ins beste Deutschland aller Zeiten zu senden, dafür unter Dauerangriff und ständig auf Reisen zu sein. Nur dank eurer Großzügigkeit ist das überhaupt noch möglich. Dank all der Menschen, die Woche für Woche trotz aller Widrigkeiten und eigener Not trotzdem noch an uns spenden. Dank den Menschen aber auch, die noch darüber hinausgehen, die Risiken auf sich nehmen, die uns im besten Deutschland aller Zeiten ihre Räume leihen und ihre Autos, die uns ihr Wissen, ihre Informationen aus Behörden und Unternehmen, ihre Verbindung und ihre Lebenszeit schenken. Ohne euch würde es paulbrandenburg.com und diesen Podcast schon lange nicht mehr geben. Zusammen beweisen wir jeden Tag aufs Neue, dass Widerstand niemals zwecklos ist. Für dieses Privileg werde ich euch immer dankbar sein. Ich verneige mich und wende mich dann endlich unseren Gästen zu. Aus Berlin, nämlich wieder im Haus, ist Journalist und Infrarotredakteur Jens Zimmer. Und aus Österreich die Lehrstuhlinhaberin für politische Lagerfreiheit, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Paul, mein Lieber.
Ihr beiden, es gibt mal wieder neue Verbotshöhen in Deutschland, neue Sachen, die auf den Index sollen und die angegangen werden sollen. Ihr habt es garantiert gehört. Grillen und Bier trinken hat es jetzt in eine offizielle Regimeliste für verbotene Dinge geschafft, zumindest bei Sporttätigkeiten. Da hat also die Reichssportministerin, glaube ich, war es, zusammen mit den angeschlossenen sogenannten zivilgesellschaftlichen Organisationen beschlossen, dass es nun einen Katalog geben soll für Sportverbände und alles andere, dass das nicht mehr stattzufinden hat. Das ist kein Scherz. Also die Liste der bösen, nicht klimagerechten Sachen wird immer länger. Und ich frage euch, was kommt als nächstes? Also was setzen Sie als nächste Banalität auf den Index Prohibitorum, ja, nicht nur Librorum, sondern auch sonstiger Späße und Freizeitvertreibereien, die dann böse, sexistisch, Putin-nah, AfD, rechtsextrem, Nazi sind, Jens?
Grillwurst ich habe nicht Bier die weg. Geringste Ahnung. Ich habe das Thema natürlich mitbekommen. Ich habe sogar einen Koffein dazu gemacht, was das für ein Wahnsinn ist. Diese Muster-Hitzeschutzplan, so heißt es. Also ich nenne es den Master-Hitzeschutzplan. Kommt noch aus Lauterbachs Zeiten und ist ein unfassbarer Schwachsinn. Dieses Dokument ist eigentlich komisch. Es ist urkomisch, wenn man sich das im Ganzen durchliest. Ich habe genau das getan. Ich habe einfach nur aus diesem, das ist meine ganze Koffeinsendung gewesen. Ich habe einfach nur aus diesem Ding vorgelesen und die Leute haben sich totgelacht, ja, weil es so ein Unsinn ist. Ist wahrscheinlich ähnlich wie Serdar Somuncu. Der ist doch zu Anfang seiner Karriere im Osten durch irgendwelche Theater getingelt und hat aus Mein Kampf vorgelesen, so lange, bis die Leute sich totgelacht haben. Und wahrscheinlich den gleichen Effekt habe ich jetzt, ich will es nicht mit Mein Kampf gleichsetzen, lieber auf Passanzensoren, aber den gleichen Effekt habe ich bei meinem Publikum erzählt. Ich habe aus diesem Ding vorgelesen und das ist so absurd, das ist so lächerlich, ja.
Ja, das Geile ist ja, dass sie jetzt Grillwürste verbieten wollen, nachdem sie zuerst die Menschen ja mit Grillwürsten zu ihrer sogenannten Impfung gekriegt haben. Das ist ja das Geilste überhaupt. Ja. Das ist dem wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Milena, hast du einen Tipp? Was kommt? Also Wurstverbot, Bierverbot beim Sport, das haben wir jetzt. Was ist die logische Fortsetzung dieser Reihe?
Ich glaube, wenn das jetzt wirklich kommt, dann werden die kriegen die so den Kopf gewaschen. Also das ist ja, als ob du den deutschen Fußball verbieten wolltest. Also Grillen, Bier, Fußball, das sind die drei Tabus. Wenn du da rangehst, dann kriegst du richtig auf die Fresse. Also das ist nicht durchsetzbar. Das ist ja das Einzige, wo die Deutschen dann nicht mitmachen. Ansonsten machen sie gerne mit bei Krieg oder bei irgendwelchen Ritzen. Aber sich dann das Grillen im Sommer verbieten lassen, irgendwo, wenn's bei Sportveranstaltungen, wenn man nicht schön geschwitzt hat und so, dann das klassische Bier, nee, das funktioniert nicht.
Ja, ich weiß nicht. Das kommt so schleichend. Das ist so wie bei VW, die Currywurst-Abschaffung und so mit Veggie Day und so ein Kram. Ich glaube schon,
dann war die Currywurst aber wieder da hinterher.
Ja, aber jetzt ist ja VW
das
bald
nicht
weg.
Funktioniert.
Jetzt ist ja VW bald weg, da kommen wir später
zu. Ja, aber
zu.
Ich meine, das ist ein Argument für mich. Es hat nicht funktioniert, verstehst du? Deswegen war die Currywurst wieder da.
Nee, ich stimme nicht so richtig zu. Ich glaube, wenn ich mir so deutsche Kantinen angucke, da ist es immer übler geworden. Da gab es immer mehr irgendwie Fensterkit als ich glaube, als Tofu wird das bezeichnet. Oh, jetzt kriege wieder böse Mails.
Ist doch okay, wenn das auch Tofu gibt. Aber ja, klar. Nein, Stadt, das gibt in Kantinen nicht nur Tofu.
Nein, also gibt das, das habe ich doch gar nicht gesagt, dass es in Kantinen nur Tofu gibt.
Nein, aber du sagst Stadt, weil ich habe gesagt, wenn es auch Tofu gibt, ist ja okay.
Richtig.
Und es gibt ja nicht Tofu statt Fleisch, statt was anderem, sondern es gibt halt auch Tofu und das finde ich okay.
Ja, aber das war jetzt nicht mein Punkt. Also ich glaube tatsächlich, sie werden das weitertreiben, sie kommen mit. Und ich habe auch einen Tipp, was als nächstes verboten wird, und zwar Pornos. Denn das hat jetzt in Frankreich schon angefangen. Da ist es ja die größte Porno-Anbietertruppe. Das ist ja alles um Pornhub und RedTube und wie die Dinger alle heißen. Die ziehen sich da jetzt vom Markt, formal wegen irgendwelcher Datenschutz- und Jugendschutzbestimmung, weil es zu aufwendig werden würde. Sie müssten letztlich, hat die Firma ILO, so heißt sie, wo die das betreibt, so schreibt die BBC, die müssten eine umfassende Identifizierung jedes Besuchers ihrer Seiten vornehmen, um jetzt diesen Gesetzen zu entsprechen. Das ist für Frankreich offenkundig ein Einfallstor, um eben die digitale Identität im Netz irgendwie voranzubringen. Und ich sage, aus diversen Vogue-LGBTQ-logischen Gründen ist Pornografie ohnehin bei denen auf der Liste. Wir erleben es noch, dass das weitgehend eingeschränkt wird vor dem Prostitutionsverbot. Nur mein Tipp.
Deutschland soll ja auch Pornhub verboten werden. Ja. Ne?
Nein, das also war diese Landesmedienanstalt und so, diese Jugendschutzanstalt NRW und so, genau.
Genau. Genau.
Deswegen, deswegen mein Tipp. Aber wir werden es erleben. Die Spieler gehen weiter. Das Regime denkt sich immer neue Hungerspiele aus. Und die Frage ist, wie lange machen die Insassen noch mit? Wir werden sehen. Unterdessen hatten wir ja eigentlich alle auf den Schlag einer Großmacht gewartet. Die Welt hielt ein bisschen den Atem an und fragte sich, wie wird die Antwort der Großmacht sein? Und dann ging es auch los. Aber ganz anders als erwartet, weil eigentlich hat man erwartet, dass Russland reagiert auf das, was die Ukraine da geschafft hat. Darüber wird noch zu sprechen sein. Dazwischen kam aber jetzt dann am Donnerstagabend eine Schlacht zwischen Elon Musk und Donald Trump. Da scheint die Bromance zu Ende gegangen zu sein. Manche sagen etwas lachend, dass im Pride Month der LGBTQ-Bewegung das Schwulste, was sie erlebt haben, das Auseinanderfallen von Elon Musk und Donald Trump war. Und das Ganze ging damit los, dass Elon Musk schrieb, es ist jetzt Zeit, die richtig dicke Bombe platzen zu lassen. Real Donald Trump ist in den Epstein-Files, also in der Liste oder in den Beweismaterialien des mutmaßlichen Kindesmissbrauchs und Menschenhändlers Epstein genannt. That's the real reason, also das ist der tatsächliche Grund, warum sie noch nicht publik gemacht wurden, so Elon Musk. Und ja, Milena, was danach folgte, war dann eigentlich eine Kernschmelze. Es ging hin und her mit Vorwürfen und Zickereien, bis am Ende ja Elon Musk dann sagte, er würde jetzt also sein Dragon Starship von NASA abziehen und damit letztlich die NASA effektiv handlungsunfähig machen. Und nun scheint so eine Art vorläufiger Waffenstillstand nach einigen Stunden mal eingetreten zu sein.
Ja, also ich denke, dass Elon Musk es inzwischen ein bisschen leid tut, was er da gepostet hat. Ich kann mir vorstellen, dass Musk, der sich ja selber als Autist bezeichnet, also der selber sagt, er sei Autist, dass der sehr oft alleine ist, ja? Und alleine irgendwo rumsitzt. Ohne große Freunde, ohne große Frauen, irgendwie sitzt er da und möglicherweise mit chemischen Substanzen oder ohne und ist dann irgendwie sauer und haut irgendwie so ein Ding raus. Ich glaube, er hat auch eine infantile Seite, dass er im Moment nicht genau weiß, was er da tut, ja. Und das ist ja schon ein starkes Stück. Er hat ja im Grunde, hat er dem Trump vorgeworfen, Kindermissbrauch zu haben. Das steckt ja dahinter, wenn er sagt, Trump taucht in den Files, in den Epstein-Files auf. Mehr geht ja eigentlich nicht. Ja. Was dann passiert ist, also die haben sich ja gegenseitig, der Trump hat gesagt, die Regierungsaufträge werden gekündigt und dann, es ging ja hin und her und der sagt, Musk ist verrückt und so. Und mir kam das ein bisschen vor, wie diesen alten japanischen King Kong Godzilla Film. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Also diese zwei Monster kämpfen über den Dächern von Tokio und die Menschen können nur zuschauen und in Deckung gehen. Also so kam mir das vor. Aber jetzt hat der Milliardär Bill Ackman auf X geschrieben, ich unterstütze Donald Trump und Elon Musk und sie sollten zum Wohle unseres großartigen Landes Frieden schließen. Gemeinsam sind wir viel stärker als allein. Und darauf hat Musk geantwortet, you are not wrong. Da hast du nicht Unrecht. Ja, das ist ja schon so ein, naja, also ich denke, ein Stückchen Richtung Frieden. Und gestern soll es ja ein vom Weißen Haus initiiertes Friedensgespräch zwischen Musk und Trump gegeben haben. War zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht geschehen. Aber ich glaube schon, dass der Krieg zwischen den beiden bald Geschichte ist, weil die haben beide viel zu verlieren. Ne? Die Tesla-Aktie ist abgerauscht. Trump könnte wie angedroht Regierungsaufträge stoppen. Trump andererseits braucht die Millionen von Musk für den Wahl, für seine Wahlkämpfe und kann sich ja auch nicht erlauben, diese ganze Musk-Clique gegen sich zu haben. Also, und wenn das jetzt nicht klappt, dann hat der X-User Amuse geschrieben, Breaking, Wladimir Putin hat angeboten, ein Friedensabkommen zwischen Präsident Trump und Elon Musk auszuhandeln.
Ja, der Unterhaltungswert ist nicht gering, dieses ganzen Vorgangs, Jens. Aber das Ganze hat ja auch einen ernsthaften Hintergrund. Die Geschichte, die dahinter steckt scheinbar, ist ja die Aufregung Elon Musks über die One Big Beautiful Bill, die Donald Trump da vorbereitet hat. Dieses eine große, schöne Gesetz, wie Donald Trump es nennt. Elon Musk nennt es eine schreckliche Missgeburt. Und letztlich geht es um die Frage aus Sicht von Elon Musk, ob die USA sich weitere 2 Billionen, deutsche Billionen, amerikanische Trillionen Dollar verschulden sollen, das Staatsdefizit also massiv weiter hochtreiben sollen. Musk sieht damit eigentlich seine Arbeit der letzten 3 Monate bei Doge konterkariert und vor allem die gesamte Strategie, die er ja mit Trump im Wahlkampf unterstützt hat, aufgegeben, dass Trump eben jetzt vom Senken des Defizits auf Maximieren des Defizits umschaltet. Das ist der Streit dahinter und der lässt sich ja nicht so einfach wegwischen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was den Musk tatsächlich so aufgeregt hat. Ich finde, es ist eine sehr, sehr peinliche Zurschaustellung seiner infantilen Seite, die wir da gesehen haben. Also ich finde, Musk hat sich da in einer Art und Weise präsentiert vor der Weltöffentlichkeit. Du meine Güte. Also die Erklärung von Milena, warum er das vielleicht in der Form gemacht hat, ist ja vielleicht... Ja, vielleicht ist das eine Erklärung, dass der Mann, er sagt ja von sich, er ist Autist, aber das war wirklich, meine Güte, was ist los
Autismus
mit dem?
Autismus und Drogen.
Ja, weiß ich nicht. Man weiß es ja nicht. Vielleicht, also was ich interessant finde an der ganzen Sache, ich will jetzt gar nicht auf diese Big Beautiful Bill, was er da vorhat, der Trump. Ich bin da auch nicht so sehr im Thema. Also natürlich wird das Staatsdefizit heraufgetrieben, ist klar. Den genauen Betrag wusste ich gar nicht. Trump möchte diese Steuersenkungen für die amerikanische Bevölkerung. Das halte ich eigentlich für eine gute Sache. Aber er muss natürlich irgendwie, muss er das gegenfinanzieren. Er versucht das ja auch mit diesen Einfuhrzöllen ganz extrem da wieder Geld reinzuholen. Und muss eben andererseits, muss er auch irgendwo kürzen. Und er muss, unter anderem werden halt auch bei Musk Milliarden weggekürzt. Ja, da wird Geld weggekürzt. Diese E-Auto-Förderung, die wir hier ja auch haben und die richtig teuer ist. Also ohne diese Förderung wären die E-Autos auch überhaupt nicht konkurrenzfähig. Ja, wer würde sich das denn kaufen? Also deutlich weniger Leute, ganz einfach. Und ja, Musk rastet halt aus. Ja. Was ich interessant finde, sind diese Ansprüche, die er ganz offen auch erklärt hat. Trump sei undankbar. Ja, ohne ihn hätte Trump die Wahl nicht gewonnen. Solche Sachen sagt er jetzt ganz offen.
Und er ist ja nicht gewählt, ne? Er ist ja kein Gewählter. Also er möchte im Grunde die Politik mitbestimmen, ohne jemals gewählt zu sein. Das sagt
er
auch ein bisschen was über ihn.
Ja, er hat sich da eingekauft. Und er stellt ganz und in aller Öffentlichkeit diese Ansprüche zur Schau, die er hat, weil er irgendwie sein Geld und eben auch seine Plattform zur Verfügung gestellt hat. Also alles das, was Musk unterstellt wird von seinen Gegnern, ja auch hierzulande, hat er da tatsächlich bestätigt. Das muss man, egal was man sonst von X und von Musk hält, und vieles ist ja auch gut, finde ich, aber da haben seine Kritiker eindeutig recht.
Was ja auch ein wichtiger Punkt ist, immer wieder angeführt wird, mit dieser One Big Beautiful Bill wird ja auch ein gigantisches Überwachungsnetzwerk neu aufgebaut oder weiter ausgebaut mit Milliarden von Donald Trump. Die Firma Palantir von Peter Thiel, die Jeffrey Epstein letztlich mitgegründet hat oder mitgefördert hat, weil er Finanzier von Peter Thiel war, die soll als die eine zentrale Überwachungsfirma der USA ein neues System bauen, was die gesamten Datenbestände der US-Bundesregierung zusammenführt, um US-Amerikaner auszuspionieren. In diesem Big Beautiful Bill-Konstrukt hat Donald Trump auch vorgesehen, dass 10 Jahre lang die US-Bundesstaaten keinerlei Einschränkungen der KI-Gesetzgebung durchführen dürfen. Das sei dann nur den USA, der Bundesregierung selber vorbehalten. Und gleichzeitig werden mRNA-Versuche erlaubt oder die mRNA-Technologie weiter gefördert. Das alles sind Punkte, warum also selbst Unterstützer des MAGA-Lagers Podcast, diese One Big Beautiful Bill, stark kritisch sehen. Das führt manche zu der Theorie, dass das Ganze nun ein Vorhaben sei, um eben diese Deep State-Netzwerke, die dahinter stehen, um Peter Thiel, dass die nun diesen Streit von Elon Musk nutzen könnten, um J.D. Vance ans Lager, ans Ruder zu bringen, der ja direkt eine Puppe von Peter Thiel sei. Nachweislich hat Peter Thiel J.D. Vance sehr gefördert, ist in der Tat ein Mentor und Finanzier. Und das Ganze könnte nun eine Inszenierung gewesen sein, um Donald Trump zu impeden, denn eine Amtsenthebungsverfahren ist tatsächlich etwas, was Elon Musk im Rahmen dieses ganzen Falloutes mitgefördert hat oder hat zugestimmt, dass gegen Trump ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt werden müsse, ob seiner Verstrickungen in die Epstein-Fall. Und dann wäre ja J.D. Vance am Ruder. Das ist da eine beliebte Verschwörungstheorie und mehr als Verschwörungstheorien.
Die ist schon sehr kompliziert. Die ist aber schon sehr kompliziert auch, also diese Verschwörungstheorie. Also, dass alles so inszeniert wurde, um dann am Ende Trump abzusägen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich ist diese, sagen wir mal so, da sind ja Trump und seine Regierung sind da ja doppelzüngig unterwegs. Ja, also bei uns die Meinungsfreiheit, also den Abbau der Meinungsfreiheit und Demokratie und die Zensur zu kritisieren und gleichzeitig mit Palantir zusammen diese riesige Datenbank aufzubauen. Das ist ja über alle Behörden hinweg. Ja. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch noch mit dieser präventiven Gotham-Software von Palantir. Die ist ja in New Orleans getestet worden. Und da möchte ich den US-Journalisten Vigilant Fox zitieren. Die Software kartiert soziale Bindungen, durchsuchte soziale Medien und markierte Personen als zukünftige Straftäter. Ja. Alles basierend auf prädiktiven, also vorhersagbaren Daten. Wenn man nun noch KI hinzufügt, hat man die ultimative Kontrollwaffe geschaffen. Palantir CEO Alex Karp prahlte sogar damit, den Aufstieg der extremen Rechten in Europa im Alleingang gestoppt zu haben. Lassen Sie das mal sacken. Ein privates Unternehmen, das entscheidet, wessen Politik zu gefährlich ist, um zu existieren. Das gibt's ja auch schon bei uns. Also die Spitzelsoftware von Palantir gibt's auch schon in, ich glaube, NRW, Bayern auch. Die Bayern haben sogar extra ihre Polizeigesetze geändert, um diese Art von Überwachung einsetzen zu können. Das soll auch flächendeckend in Deutschland eingesetzt werden. Und Alex Karp, das ist auch ganz lustig, das habe ich so am Rande mitbekommen, ist jetzt, also dieser Chef, der CEO von Palantir, ist übrigens jetzt im Springer Aufsichtsrat.
Ach was.
Also, ja, das ist schon komisch. Wow. Oder irgendwie.
Gar nichts hat mit irgendwas zu tun. Das muss ich immer mal wieder einbauen. Gar nichts hat mit irgendwas zu tun. Witzig ist ja in dem Zusammenhang, dass ein Berater von Marco Rubio, des US-Außenministers, nämlich Samuel Sampson, das hat Alexander Wallasch in seinem Blog schön dokumentiert, gerade mit einem, kann man sagen, Rant, einem Hasstest geradezu auf Deutschland oder Europa aufgefallen ist. Da schreibt er, die dekadente Regierungsklasse Deutschlands, die Angst vor ihrem Volk hat, als es um die Kritik an der Meinungsfreiheit geht. Das hat das Außenministerium auf seiner Seite kurz vor Besuch von Fritz BlackRock bei Donald Trump tatsächlich so veröffentlicht. Das ist schon lustig, oder? Also Jens, da kommt der Kanzler, der BlackRock, BRD, der ja, BRD, BRD BlackRock, von wem habe ich das geklaut? Von irgendwem aus dem Netz auf jeden Fall, kommt zu Donald Trump. Kurz vorher wird das da veröffentlicht und dann sagt Fritz BlackRock bei Trump, Deutschland sei eine erwachsene Demokratie, die Meinungsfreiheit hätte. Also technisch hat er das nach seinem Besuch bei Trump gesagt, bei Fox News, das ist sozusagen Trumps Haussender. Aber so insgesamt hat Fritz jetzt nicht so die dollste Figur gemacht bei Donald, oder?
Ich habe mir das tatsächlich gerade eben erst angeschaut. Fritze, Fotzenfritz, so darf man ihn ja nennen, ist so ein kleiner Junge gewesen, doch ein bisschen eingeschüchtert von dem allen. Gut, kann man ein bisschen verstehen mit dem, also vor dem Hintergrund, was da in letzter Zeit so passiert ist im Weißen Haus. Aber ja, tatsächlich, er war ein kleiner Bub, der da saß, ja, und der sich an einer Stelle auch, da, ich glaube, das war nicht ganz zu sehen in meiner Aufnahme, da hat er eben so, ja, we have to look to the Germans, weißt du, was die so machen, so aufpassen auf die Deutschen, und hat dann, glaube ich, so aufs Knie gehauen, also so wirklich von oben herab, muss ich sagen. War eigentlich eine traurige Vorstellung, aber er ist sehr, sehr gut vorbereitet gewesen, würde ich sagen. Die haben, glaube ich, die haben sich das genau überlegt. Ich halte es für einen Geniestreich, diese Geburtsurkunde des Urgroßvaters oder Großvaters.
Das war geklaut. Das hatte Kai Diekmann Jahre zuvor schon getan.
Gut, ist ja egal. Auf jeden Fall war es sehr, sehr gut.
Hat er zwei.
Ja, das finde ich eben gerade nicht, Jens. Das ist doch total peinlich. Also,
Es hat funktioniert. Der war, also gut, ich wusste das nicht mit dem Diekmann. Und dann hat er
Aber Trump, der ist ja nicht dement. Also, der erinnert sich ja. dass er das schon mal gekriegt hat.
Ich wusste das nicht. Ich wusste das bis eben nicht, dass das schon mal passiert ist. Also ich habe es gesehen und für sehr, sehr klug gehalten. Dass das schon mal passiert ist, wusste ich nicht.
Naja.
Wie gesagt, ich habe das gerade eben erst geschaut. Und dann hat er sich auch wirklich überschwänglich immer wieder bedankt bei den Amerikanern. Und er hat sich bedankt für das schöne Gästehaus. Er hat sich bedankt für den Zweiten Weltkrieg. Und er hat sich bedankt und bedankt und bedankt. Und das ist sehr gut angekommen bei Trump.
Ja, aber Melina, der wurde doch total erniedrigt, wie als der Kackold, der ist. Also Fotzenfritz wurde doch von Donald komplett in den Staub getreten letztlich, weil da sitzt Trump. Und Moment, und sagt dann, I'm the one that ended Nord Stream 2. And by the way, we have so much oil and gas, you will not be able to buy it all. Also da sitzt diese Witzfigur Fritze BlackRock und hört sich von Donald an, dass er Nord Stream zur Sprengung freigegeben hat. Trump führt ja weiter aus. Und then Biden came into office and he executed it immediately. Also Biden hätte nur noch umgesetzt, was er persönlich beschlossen hat, dass nämlich Nord Stream in die Luft gesprengt wird. Und du, klein Fritzchen, hast nicht genug Kohle, um mein ganzes Öl und Gas zu kaufen. Also in dem Augenblick, der ist völlig, also der hat ja keine Hoden mehr. Der impotente Fritz ist ja von Merkel schon mal mit einem stumpfen Löffel kastriert worden. Aber was da vielleicht noch an Narbengewebe war, hat doch jetzt Donald entfernt.
Ja, ich meine, man musste sich nur die Körpersprache ansehen. Mal ganz abgesehen davon, dass Trump, also das glaube ich, nicht so wichtig gesehen hat, dieses Gespräch, wie die Deutschen. Ja, der hatte andere Probleme schon an dem Tag. Und also auch diese Musk-Geschichte. Donald war natürlich von oben herab. Er hat den so, du bist ja ein schwieriger Kerl. Also ich meine das total positiv und so. Also hat irgendwie irgendwas geredet. Ne? Und die Diskussion in Deutschland vorher, diese Angst auf allen Kanälen, dass Trump den Merz so wie den Zelensky oder den südafrikanischen Präsidenten behandeln könnte, die war groß. Und jetzt sind alle glücklich, dass der Kanzler nicht so sehr, also er wurde nicht aus dem Weißen Haus geprügelt, sagen wir mal so. Und im ZDF hieß es dann, das war auch sehr lustig, Merz hat viel richtig gemacht. Er hat bei den langen Monologen von Trump über die amerikanische Innenpolitik geschwiegen und dann Deutschlands Position zur Ukraine klargemacht. Ich muss schon sagen, die Messlatte ist echt auf Bodenniveau gesunken. Was soll er denn machen? Soll er den unterbrechen oder was? Aber diese Position Deutschland zur Ukraine wird natürlich nicht hinterfragt. Der Merz hat ja beim Trump gesagt, wir sind auf der Seite der Ukraine und werden sie so lange aufrüsten, bis Putin aufhört. Und da habe ich mal gedacht, das ist schon ziemlich absurd. Ja, also die Möglichkeit, dass Putin nicht aufhört, scheint in Fritzes Gedankenwelt nicht stattzufinden. Und Verhandlungen sind ja auch keine Option anscheinend. Jetzt rüstet die NATO ja auf, wie noch nie seit dem Ende des Krieges. Also wir werden die Ukraine unterstützen, bis Putin aufhört. Super.
In der Tat. Und damit sind wir bei dem, was eigentlich die Welt erwartet hätte dieser Tage. Denn bekanntlich hat die Ukraine ziemlich offenkundig nicht alleine, um es vorsichtig zu formulieren, sehr erfolgreich, militärisch sehr erfolgreich, einige russische Luftwaffenstützpunkte angegriffen und eine Krimbrücke attackiert, die Russland einmal als rote Linie im Krieg bezeichnet hat. Die NZZ titelt russisches Pearl Harbor. Die Ukraine führt einen spektakulären Angriff durch. Das bezog sich jetzt auf die Luftwaffenstützpunkte nach NZZ tief im russischen Hinterland, die vom ukrainischen Geheimdienst mit Drohnen angegriffen wurden, die man vorher in jahrelanger Vorarbeit ins Land, also nach Russland, geschmuggelt habe. Ob und wie dort NATO-Truppen unterstützen, ist nicht bekannt und wird auch nicht thematisiert von der NATO-Zürcher Zeitung. Was allerdings dann thematisiert wurde bzw. verbreitet wurde, ist Roderich Kiesewetter, der zwar gerade abgesägt wurde als Vorsitzender des Kontrollgremiums für die Geheimdienste im Bundestag von vermutlich Fritze Merz, aber immer noch aktiv ist als der Oberst im Generalstab, der er ist und der größte Kriegstreiber eigentlich dieser Regierung. Roderich Kiesewetter war im Handelsblatt und Russia Today zitiert ihn mit dortigen Aussagen. Kiesewetter sagte demnach, wir sollten alle übrig gebliebenen Diplomaten des Landes verweisen, die es noch gibt. Das Kiesewetters Ausführung bezüglich Moskau. Also er meint, alle russischen Diplomaten, wenn man sie so nennen könnte nach Kiesewetter, die sollten jetzt endgültig Deutschland verlassen. Jens, das ist eine Tätigkeit. Diplomaten abziehen, das ist ein Schritt, den macht man dann, wenn glasklar ist und Absicht ist, mit einem Land in den direkten Krieg zu gehen. Dann ruft man seinen Botschafter zurück und schmeißt die Diplomaten des anderen aus dem Land. Das fordert hier Kiesewetter.
Ja, ganz genau. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Roderich Kiesewetter ist in meinen Augen ein Wahnsinniger, wenn man sich so anhört, was der immer wieder von sich lässt. Da kann der Krieg gar nicht schnell genug kommen. Interessant war auch dieses, Moskau-Connection. Das trendete tatsächlich von Mittwoch auf Donnerstag, war das die ganze Zeit bei X in den Trends, die Moskau-Connection, diese NAFO-Irren, die haben da, also das Mobilisierungspotenzial von denen ist wirklich beeindruckend. Die haben es geschafft, solange das Thema in den Trends zu halten, da ging es nur um Roderich-Kiesewetter, inklusive offene Briefe und hast ja nicht gesehen, damit Kiesewetter bloß im PKG bleibt und jetzt nicht irgendwie abgekanzelt wird politisch. Und was er da jetzt gefordert hat, ist definitiv die letzte Stufe vor Beginn des Krieges. In dem Augenblick, in dem man die diplomatischen Beziehungen vollkommen abbricht und das in einer Situation wie der jetzigen, das ist, ja, dann kann man nicht mehr miteinander reden. Dann sind die Kanäle dicht. Das ist, also es ist ein Irrsinn, was der fordert. Der Mann ist in meinen Augen wahnsinnig und der gehört in den Schützengraben. Den sollten wir in die Ukraine schicken. Waffe in die Hand, ab in den Schützengraben. Hier, Roderich, jetzt kannst du mal beweisen, ne? Deine dicken Eier kannst du mal richtig zeigen, ne? Großes Mundwerk, ne? Es ist einfach zum Kotzen, diese Leute, die ganze Zeit, ne? Krieg.
Ja, er ist leider nicht der Einzige,
Elena. Ja, also wobei Kiesewetter auch schon mal richtig erkannt hat, dass es in dieser ganzen Kriegsgeschichte nicht um Demokratie, sondern um die Lithiumvorräte in der Ukraine geht, ja. Das hat er ja auch schon mal in einem O-Ton zugegeben. Aber nochmal zurück zu diesem Angriff der Ukraine auf die russischen Basen. Also das war ja dieser Angriff einen Tag vor den geplanten Friedensverhandlungen in Istanbul. Und das zeigt natürlich, dass kein Frieden gewollt ist. Alle Zeichen auf Eskalation stehen und die sollen da auch stehen. Ja? Und Trump hat ja gesagt, er habe von dieser Operation nichts gewusst. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Aber natürlich, die CIA, andere Geheimdienste, die haben ganz sicherlich davon gewusst. Das war ja ein lang geplanter Angriff. Und ich glaube auch nicht, dass der ohne Unterstützung des amerikanischen Deep States überhaupt möglich gewesen wäre. Nein. Das ist halt der Kampf Deep State gegen Trump. Also Trump will einen Frieden und das Regime dahinter halt nicht. Und natürlich haben sie es ihm nicht gesagt. Dann hätte er diesen Angriff abgesagt. Ja. Und was ich auch sehr spannend bei dieser Geschichte finde, ist die Propaganda. Das russische Pearl Harbor. Ja. So hieß es ja. Auch ganz schnell auf so diesen Kriegstreiber-Accounts. Ja. Da kommt das eigentlich her. Und das ist ja, ich habe mir das überlegt, das ist ja historisch kompletter Quatsch. Also der japanische Angriff auf Pearl Harbor hat ja die USA erst zum Kriegseintritt gebracht. Mhm. Und die Ukraine und Russland sind ja Kriegsparteien. Also so ist das schon unheimlich schräg, also dieser Vergleich. Aber dann habe ich mir überlegt, warum also Pearl Harbor? Und ich glaube, dass hier suggeriert werden soll, die Russen sind ganz schwer angeschlagen, so wie die Amis damals bei Pearl Harbor, ja. Oha, und die Ukraine hat wieder eine Chance und deswegen müssen wir Waffen liefern. Ich glaube, dass dieses ganze Pearl Harbor-Geschwafel nur dazu dient, ja. Und wenn man Pearl Harbor allerdings zu Ende denkt, das ist jetzt für die Japaner nicht so richtig gut ausgegangen. Zwei Atombomben, Nagasaki und Hiroshima. Und viele befürchten ja auch jetzt, und du hast es ja vorhin gesagt, dass jetzt der große Angriff von Putin kommt, könnte auch mit einer Atombombe oder einer kleinen Atombombe auf Kiew sich rächen. Da hat allerdings Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Putin, hat nach dem Telefonat zwischen Putin und Trump gesagt, also dass Putin Trump in seinem Kampf gegen den Deep State unterstützen würde und dass der Atomkrieg erstmal abgeblasen sei. Ja. Mhm. Aber es schaukelt sich schon bedenklich hoch. Ne? Wir haben ja schon vor einem Jahr darüber geredet, dass es sich hochschaukelt. Was möchtest du sagen, Jens?
Ich möchte zu dem Thema etwas hinzufügen. Das wird uns jetzt noch kurz beschäftigen. Etwas, das an vielen vorbeigeht. Vor diesen Angriffen der Ukraine gab es zwei Senatoren, der Republikaner übrigens, die sind in Kiew gewesen. Lindsey Graham, ist euch vielleicht bekannt, der Scharfmacher Lindsey Graham, wenn man so möchte, ein US-amerikanischer Kiesewetter. Und Richard Blumenthal, zwei US-Senatoren der Republicans. Und interessant ist eine Aussage, die zum Beispiel Lindsey Graham dort getroffen hat. Der stellt sich dahin und sagt, in den USA haben wir Gewaltenteilung und es hängt jetzt nicht nur an einem, ja, also an Präsident Trump, sondern es gibt auch den Senat und der Senat, der kann auch eine Menge ausrichten und direkt vor diesen Angriffen ist dieser extreme Scharfmacher dort gewesen. Dieser extreme Scharfmacher versucht, ein Gesetz durchzubringen in den USA, den Sanctioning Russia Act 2025. Dieses Gesetz sieht vor, dass die Vereinigten Staaten extreme Einfuhrzölle auf Waren erheben, die aus Ländern kommen, die weiterhin mit den Russen Geschäfte machen. Also um endlich die Sanktionen durchzusetzen, das funktioniert ja nicht. Nur deswegen ist Russland ja auch in der Lage, diesen Krieg erfolgreich zu führen. Weil der Westen diese Oberhoheit über den Planeten verloren hat. Die Amerikaner können dem Rest der Welt nicht mehr befehlen, die Russen zu sanktionieren. Dieses Gesetz hat in den USA allerdings keine Zustimmung. Dafür gibt es keine Mehrheiten. Auch Präsident Trump ist nicht unbedingt der Meinung, dass man dieses Gesetz irgendwie jetzt durchsetzen sollte. Also sie stehen damit auf verlorenem Posten. Also diese beiden Kriegstreiber sind in Kiew, direkt bevor diese Angriffe losgehen, machen solche Sprüche. Ja, erzählen auch, ja, hier, die Russen verlieren den Krieg. Also das ist so typisch Graham-Geschwafel. Dann passieren diese Angriffe und das eigentliche Ziel, auch direkt vor den Gesprächen in Istanbul, ist der russische Gegenschlag. Es geht darum, die Russen zu einem Gegenschlag zu provozieren. Was ihr jetzt nicht erwähnt habt, ist ja auch dieser Terroranschlag Bryansk, die Bahnstrecke. Da wurde eine Brücke gesprengt, genau in dem Augenblick, als dann ein Passagierzug gerade dort drunter herfuhr. Also ich weiß gar nicht, wie viele Todesopfer es dort gegeben hat. Das ist eindeutig ein Terroranschlag. Bei der strategischen Bomberflotte, da kann man noch sagen, okay, das ist ein militärisches Ziel. Aber da handelt es sich um einen Terroranschlag. Und es geht darum, die Russen zu einem Gegenschlag zu bewegen, um die Friedensgespräche natürlich zu torpedieren, möglichst zu verunmöglichen, und um in den USA dieses Gesetz durchzubringen. Graham hat sich übrigens auch direkt davor oder danach, das weiß ich gerade gar nicht, mit Ursula von der Leyen getroffen. Da ging es auch darum, die Sanktionen und den Druck zu erhöhen. Genau das war das Thema. Und diese ganze Geschichte mit diesen Angriffen, bei denen wirklich viele Zivilisten gestorben sind auch, geht nur darum, damit man in den USA, zumindest ist das meine Interpretation der Vorgänge, damit man in den USA dieses Gesetz durchbringen kann, gegen den Widerstand der derzeitigen halt politischen Mehrheit, um diese Mehrheiten zu verändern. Das war dieser ganze Plan dahinter. Und darum hat Selenskyj das auch gemacht. Übrigens sind die Sicherheitsinteressen der USA betroffen von diesem Angriff auf die strategische Bomberflotte. Das darf man auch nicht vergessen. Hm. Dass die Bomber im Freien stehen, hat ja, ich weiß gar nicht, ist das der New Start oder der START-2-Vertrag, hat ja die Bewandtnis, dass also in diesem Fall die US-Amerikaner mit ihren Satelliten jederzeit freie Sicht auf diese Bomberflotte haben und jederzeit sehen, was machen denn die Russen gerade mit ihren strategischen Bombern, die in der Lage sind, jedes Land atomar anzugreifen. Das war ja das gehört zur globalen Sicherheitsarchitektur.
Teil der Abrüstungsverträge, genau.
Ja, und jetzt, da die Russen vielleicht gezwungen sein werden, ihre Bomber in sicheren Hangars mehr oder weniger zu verstecken, in Anführungszeichen, ist dieser wichtige Teil einer globalen Sicherheitsarchitektur bricht natürlich zusammen. Das ist auch gegen die Sicherheitsinteressen der USA gerichtet. Und ich glaube, Trump ist alles andere als begeistert von diesem Angriff.
So
und
ist
der wusste
es.
Nicht Bescheid.
Ganz sicher.
Der wusste nicht Bescheid. Da bin ich mir sicher, der
also
wusste das nicht.
Putin wird provoziert auf allen Ebenen, ja, auch so ein Vorschlag von Kiesewetter gehört dazu, also wobei das natürlich ein Vorschlag bleiben wird, nehme ich mal an, ja. Aber bislang muss man wirklich sagen, weil der Putin ist ja kein Doofmann, ja, der tut es nicht, er eskaliert nicht, weil er will ja nicht mit der NATO in Konflikt geraten, aber die NATO oder besser gesagt, wer auch immer dahinter steckt, der Deep State, tut ja alles, um ihn dahin zu bringen. Und was natürlich auch noch ein Grund sein kann, dass man einfach diesen Krieg jetzt haben möchte. Man hat in Europa stellt man auf Kriegswirtschaft um, in Deutschland stellt man auf Kriegswirtschaft um, die Wirtschaft generell schmiert ab, so kann man das wunderbar kaschieren, ja? Deswegen sind diese Länder auch wie und ihre Kanzler, also Fritz Merz ist ja wirklich ein absoluter Kriegstreiber, wie er dahin geht, ja? Also aber es ist unglaublich, ja? Also wieder jegliche Vernunft, wieder jegliche Logik Sie möchten, es hat eine innere Logik. Ja, möglicherweise. Aber sie wollen da eskalieren. Sie brauchen auch den äußeren Feind, um im Inneren an der Macht zu bleiben.
So ist es. So sieht es aus. Und dieser Kampf des Deep States läuft nicht nur außenpolitisch, sondern bekanntermaßen ja auch innenpolitisch in Europa so weiter. Die NATO ist in der Tat recht offenkundig gespalten zwischen der eigentlichen NATO, den USA, und der Castrato, die da in Europa übrig bleibt ohne die USA. Und Ähnliches sehen wir dann ja auch in der sogenannten EU, denn da gab es gerade Präsidentschaftswahlen in Polen und die brachten ein interessantes Ergebnis. Der Fokus berichtet von einem Interview, Straßenumfragen in Polen. Da haben sie O-Töne aufgefangen wie: Ich möchte nicht, dass mein Land wie Deutschland aussieht. Das sagen junge Polen und erklären, warum sie Karol Nawrocki unterstützen. Ich bedanke mich übrigens bei der Zuhörerin, die mir die entsprechende Aussprachsweise nochmal näher brachte, wie man polnisches Nawrotzki richtig ausspricht. Sonst hättest du es getan. Ja, ja, klar, ja. Diesmal kam da jemand zuvor. Und besagter Nawrotzki hat gewonnen. Reitschuster schreibt, in Polen jubeln die Konservativen, in Deutschland geben sie sich bescheiden. Nawrotzki sei laut Reitschuster ein technischer Rechter, ein technokratischer Rechter und wird Präsident gegen die Medien, gegen Elite, gegen Prognosen. Die CDU von Friedrich Merz führt zwar formell die Bundesregierung, aber sie gibt nicht den Ton an. Das tut Rot-Grün. Schlimmer noch, die Union führt nicht einmal die Debatte. Sie bleibt numerisch stark, aber geistig tensiv. Merz reagiert mehr, als er regiert, und er agiert, als wolle er bloß nicht auffallen. Während Nawrotzki den Konservativismus als offenen Gegenentwurf zur linken Orthodoxie auflädt, versucht Merz, ihn möglichst schamhaft zu verleugnen und zu verstecken. Was Nawrotzki gelingt, wäre Merz unmöglich. Der offene Bruch mit dem rot-grünen Konsens. Und Milena, das scheint das zu sein, was die Polen gewählt haben.
Ja, ganz genau. Das ist ein sehr kluger Artikel von Reitschuster, finde ich. Der legt den Finger in die deutsche... Ja, aber der hat mir jetzt besonders gut gefallen, weil er wirklich zum Nachdenken anregt. Weil die Polen haben die Schnauze voll, ja, und die reagieren halt und die Deutschen reagieren nicht. Und da möchte ich nochmal Reitschuster zitieren, wenn er schreibt, in Deutschland hingegen scheint die bürgerliche Rechte längst resigniert zu haben. Sie traut sich nicht einmal mehr, sich so zu nennen, denn rechts wurde absurderweise zum Synonym für rechtsextrem, obwohl es das schlicht nicht ist. Merz hat zwar seine Partei diszipliniert, aber nicht elektrisiert. Ja, und das ist es. Das, in Deutschland hat dieses Nazi-Narrativ die Bürgerlichen erfolgreich ausgebremst. Und das, ja, das ist German Angst, wie man sie kennt. Und das funktioniert irgendwie immer. Ja, das war schon clever. Diese Brandmauer und dieses Nazi-Narrativ ist schon clever. Einmal, wenn man Demokratie abschaffen will, wenn man sich selber an der Macht halten will und wenn man ein ganzes Land nach links steuern möchte, ja, in eine Art von Sozialismus hinein.
Ja, auch ob man es Links oder Sozialismus nennt, auf jeden Fall in den Totalitarismus und die Unterwerfung. Das hat ja die Jahrhundertkatastrophenkanzlerin Merkel recht erfolgreich angefangen. Heute haben wir Annalena als Präsidentin der UN-Generalversammlung. Ich kann das immer nur wieder sagen. Ich finde ja, die Frau Jens, die sollte eigentlich Wappentier von Deutschland werden. Also müsste noch ein paar Kilotonnen zulegen. Aber dann wäre sie das perfekte Wappentier Deutschlands. Also in ihrer Borniertheit, in ihrer geistigen Behinderung und in dieser Selbstverliebtheit, in der sie da Rade bricht und Schwachsinn erzählt, ist sie ja der Inbegriff Deutschlands zu dieser Zeit, oder? Also kein besserer Platz als Bundespräsidentin vielleicht, den Sie da jetzt angenommen haben.
Ja, also Baerbock ist ein lebendes Fanal für das Kasperle Theater, das Deutschland mittlerweile geworden ist. Und das Schöne, also sie hat ja auch positive Aspekte, also wieder ihren Willen, ja, weil man sieht es halt an ihr, wie gesagt, dieses Fanal. Ja, also Baerbock, noch deutlicher kann es gar nicht werden. Sie ist ja in mehrfacher Hinsicht nicht geeignet für jeden Job auf irgendeiner Führungsebene. Zumindest nicht so weit oben. Ja. Aber sie hat diese Geltungssucht. Ja. Und das, wie ich meine, auch aus vermutlich, da gehe ich jetzt ein bisschen weit, aber ich glaube wirklich so aus persönlichen Defiziten heraus.
Nein.
Ja. Ihr ist einfach, das ist ja ganz interessant, bei all diesen öffentlichen Auftritten, wenn sie dann diese Kacke baut und Unsinn redet, es ist ihr immer deutlich anzusehen, wie unwohl sie sich in dieser Rolle fühlt, die sie unbedingt spielen will. Sie will unbedingt auf der ganz, ganz großen Bühne stehen. Sie hat diese Geltungssucht, sie ist charakterlich aber gar nicht dafür geeignet. Das entspricht nicht ihrem Naturell. In dem Augenblick, in dem sie so in der Öffentlichkeit steht, fühlt sie sich total verunsichert. Und dann ist dieses intellektuelle Defizit, das sie ohne Zweifel auch hat, wird dann noch größer, weil der Verstand nicht mehr funktioniert. Sie ist offenbar so mit der Situation beschäftigt. Das ist nicht schlimm, viele Leute sind nervös. Also ich bin auch keiner, der auf der großen Bühne stehen will. Aber ich bin keiner, der sich dann auf die große Bühne zwingt und dann nur noch Quatsch redet und dann nicht einmal begreifen will, was für ein Unsinn ich da rede. Sie hat ja auch keine, es ist ja auch nicht so, dass sie getrieben ist von einer politischen Vision, ja, oder von Inhalten. Das ist einfach nur dieses Streben, ja, diese Geltungssucht, die diese Frau hat.
Ja und diese maßlose Selbstüberschätzung, ja, das ist das Irre. Die ist völlig schambefreit, ja. Aber gut, nochmal, es ist doch das perfekte Wappentier für Deutschland. Also wir sollten die fette Henne im Bundestag abschrauben, so nennt man ja diesen Adler wohl da hinten, in Bonn nannte man den so, ich weiß nicht, ob man den immer noch so nennt, und da ein ähnlich großes Bildnis, eine Plastik von Annalena Baerbock anbringen. Besser ging es nicht.
Ich hab übrigens eine üble Verschwörungstheorie gelesen und hoffe, dass sie absolut falsch ist. Und zwar, ich weiß aber nicht mehr, wo ich es gelesen habe, klang aber gar nicht so falsch, weil da stand, dass Baerbock dort bei der UNO-Vollversammlung als Präsidentin installiert wurde, um Merkel als Nachfolgerin von Guterres als UNO-Generalsekretärin vorzubereiten.
Aha.
Okay, ich meine, okay, das wäre Worst Case, oder?
Aber da, sie hat doch gar nichts zu sagen, als ist es ein Frühstücksdirektorenposten. Also sie sitzt, sie präsidiert.
Ja, das
da
stimmt, Facility ja. Manager. Aber trotzdem hat die natürlich, jetzt sitzt sie halt mittendrin, ne?
Okay. Das weiß sie übrigens nicht. Das weiß sie nicht, dass sie da nichts zu sagen hat. Das, also wenn man sich so anhört, was sie so alles von sich gegeben hat, was sie jetzt vorhat und wie sie ihren Posten ausführen will, dann ist ihr gar nicht klar, dass sie da eher so eine Art Zeremonienmeister ist. Ja?
Jens, der Frau ist überhaupt nichts klar. Das ist vollkommen normal. Das ist der Standardzustand. Also das ist klar, dass ihr nichts klar ist, glaube ich. Aber ja, wir werden es sehen. Wenn jetzt Frau Merkel tatsächlich auch noch UNO-Chefin werden wird, das wäre der schönste Beweis oder das deutlichste Zeichen, dass diese Organisation in Gänze zerstört und ihre Funktionäre eingelocht gehören. Mal gucken,
aber
ob das kommt.
Aber wie gesagt, das habe ich jetzt irgendwo gelesen, fand es interessant, aber das habe ich, mit Sicherheit kann ich das nicht verifizieren.
Ich glaube es nicht. Den Disclaimer vermerken wir. Jedenfalls ein Potzblitz-Moment, Annalenas Versagen als Präsidentin. So ähnlich fast wie die Tatsache, dass der Boxer Imane Khelif ein Mann ist, was jeder schon immer wusste, als er damals als Frau verkleidet eine Frau verdroschen hat. Ja, doch, doch. Jetzt geben es aber auch die staatsmedialen Komplexe zu, nachdem der entsprechende Boxverband etwas geleakt hat, nämlich eine Karyogramm bzw. eine genetische Analyse des Mannes Khelif und festgestellt hat, die Frau ist ein Mann. Potzblitz kann man nur ausrufen, aber das haben wir schon so oft getan in diesem Podcast. Wir müssten eigentlich eine eigene Unterserie anfangen, Melina. Ich kann die Folgen nicht mehr zählen. Es liegt irgendwo im Bereich der Staatsverschuldung Deutschlands und der USA zahlenmäßig, wie viele Verschwörungstheorien dann wahr geworden sind. Die nächste, die auch wahr wird auf jeden Fall und die gänzlich unlustig ist, ist Fritze Blackrocks Griff nach den sogenannten ungenutzten Sparguthaben. Er hat es ja schon vor einer Weile angedroht, dass viel zu viel Geld immer noch aus eurem Besitz auf euren Konten liegt, ihr Schelme da draußen in Deutschland. Wie könnt ihr bloß Geld besitzen? Das sollt ihr doch gar nicht. Und die müsse man ja heben und nutzbar machen. Die EU will bekanntermaßen einen Verteidigungsfonds auflegen, in den ihr investieren könnt, wenn ihr erschossen werden wollt oder eure Kinder schlachten lassen möchtet. Das alles reicht aber nicht. Und denn Fritze Merz hat gefunden, so schreibt Apollo News, mehrere Milliarden Euro könnten auf nicht mehr aktiven Bankkonten lagern von Menschen, die zum Beispiel schon tot sind. Und jetzt von der Bundesregierung eingezogen werden. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD darauf geeinigt, das Geld dieser sogenannten nachrichtenlosen Konten für, Zitat, soziale Innovationen aufzuwenden und dafür einen, Zitat, revolierenden Fonds einzurichten. Bislang fällt das Geld auf derartigen inaktiven Konten nach 30 Jahren in der Regel an die verwaltende Bank. Diese wiederum muss den Betrag dann als Gewinn verbuchen und versteuern. Jetzt geht er direkt zu Herrn Kiesewetter, Melena.
Ja, das ist völlig verrückt. Vor allem, wenn ich höre, CDU und SPD einigen sich. Die beiden einigen sich darauf, irgendwelche Konten leer zu räumen. Ja? Das hat schon Panzerknacker-Niveau. Also das ist schon, die beiden Koalitionspartner einigen sich, ja. Ja, aber die Banken müssen das Geld, also falls sich dann doch noch irgendjemand meldet, müssen die dem das Geld dann zurückgeben. Ja, also bis jetzt, so wird das gehandhabt. Aber ich befürchte mal, das wird dann weiterhin nicht so sein, also wenn die das machen. Ja, sie wollen überall an die Kohle ran, ja. Und das, es wird Steuererhöhungen geben, irgendwie müssen ja. Also, es wird ein Drama. Ich kann nur sagen, verabschiedet euch von diesem Land.
Sie sind pleite. Das ist ja das Schöne und das ist auch die hoffnungsvolle Botschaft. Ich habe hier noch eine Sache, die habe ich euch vorher extra nicht verraten. Vielleicht habt ihr das ja irgendwie mitbekommen. Wisst ihr, was bei den sogenannten Rundfunkgebühren, also bei den Rotfunk-Raubsteuergebühren der sogenannten öffentlich-rechtlichen, also der staatlichen Propagandaanstalten, wisst ihr, was sich da ändert?
Oh,
erzähl. So war es gedacht. Focus schreibt, große Änderung bei den Rundfunkgebühren, was Sie jetzt wissen müssen. Beitragspflichtige, die bislang per Einzelüberweisung gezahlt haben, bekamen regelmäßig Rechnungen zugeschickt, jeweils pünktlich zum Fälligkeitstermin. Das diente als Erinnerungshilfe und half, Fristen einzuhalten. Doch damit ist nun Schluss. Nach Angaben der Pressestelle des Beitragsservice, ich muss immer lachen, ja, Beitragsservice, schon. Ich mache auch mal einen Beitragsservice für euch auf. Ja gut, Angaben der Pressestelle des Beitragsservice wurden erste Personen bereits auf ein neues Modell umgestellt, die sogenannte Einmalzahlungsaufforderung. Nur einmal wird künftig ein Schreiben mit allen Zahlungsterminen für das betreffende Jahr versendet. Weitere Erinnerungen erfolgen nicht, auch nicht in den Folgejahren. Wer weiterhin manuell überweist, muss daher selber dafür sorgen, keine Fristen zu versäumen. Andernfalls wird ein Säumniszuschlag fällig. Und wenn ich jetzt mal fix eins an eins zusammenrechne, Melina und Jens, die haben ein Problem mit Leuten, die nicht zahlen, und zwar ein stetig wachsendes. Und vor allem eins mit Menschen, die sagen, ich lasse mich mahnen, dann zahle ich einen Patient zu wenig oder mal woanders hin. Steinhüffel hatte ja auch sowas vorgeschlagen vor kurzem im Netz. Und das scheint gewaltig funktioniert zu haben. Ja? Die verdammte Dachsbrut da beim Rundfunkservice. Die wackelt.
Man kann nur sagen, weiter so, Leute, weiter so. Es funktioniert. Einfach immer sie auf Trab halten, den Beitragsservice. Da müssen die wahrscheinlich wachsen wie die Netzagentur.
Ja. Beitragsservice, das ist Schutzgelderpresser, die sich das schreibt. Die Mafia schreibt Servicemobil auf ihre Seite, wenn sie irgendwelche Imbissbesitzer überfallen geht. Ja. Wahnsinn. Irre, ja. Naja, aber wie hinüber sie sind, finde ich, sieht man ja auch an dem Nationalpreis, der jetzt verliehen wurde. Also nicht nur, dass ja Jali schon lange das Bundesverdienstkreuz hat und wir natürlich überall Orden hängen. Jetzt hat endlich Held der Corona-Zeit, also der Mitvertreiber des mörderischen sogenannten Impfstoffgiftes, Ugo Sahin und seine Mörderbande von BioNTech, sind jetzt ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Nationalpreis. Dazu bekommt der mehrfache Milliardär Ugo Sahin jetzt auch 50.000 Euro nochmal geschenkt von der Deutschen Nationalstiftung, die 1993 von Helmut Schmidt und Weggefährten gegründet wurde, wie die Tagesschau berichtet. Und wird eben mit besagtem Preis ausgezeichnet für den Beitrag zur Pandemiebekämpfung und den Einsatz für die mRNA-Krebsmedizin. Ist das nicht schön?
Ja, das ist wunderschön.
Ja, jetzt
kommen wir applaudieren hier. Also ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar. Er hat wahnsinnig viel für uns getan, ja. Und es zeichnet sich ja ein Muster ab. Alle, die während dieser sogenannten Pandemie alles falsch gemacht haben, entweder aus Wissen oder Unwissen, ist eigentlich völlig egal, überhäufen sich jetzt gegenseitig mit Preisen und mit Orden, ja, oder mit Posten und so weiter. Ich glaube, ich gehe davon aus, irgendwann werden den ganzen Wahnsinn mal hinter uns lassen, so als Menschheit. Und wenn die Historiker irgendwann mal aufarbeiten, dann können die sich vermutlich an den verliehenen Preisen orientieren. Ja, wenn es darum geht, wie war denn dieses Netzwerk, dann müssen wir einfach nur gucken, wer hat wann welchen Preis bekommen. Und dann können die allein anhand der Preisverleihungen, ja, können die dann sehen, der war also da. Wie war man verstrickt in die Verbrechen dieser Zeit? Das kann man erkennen anhand der Preise, die man danach von wem auch bekommen hat.
Das ist sehr effektiv, das finde ich toll. Es gibt ja auch so ein paar Richter, die haben ihre...
An den Preisen könnt ihr sie erkennen,
Aber wenn ich nochmal in die Zukunft schaue, die nächsten Milliarden macht Sahin ja demnächst mit mRNA-Krebstherapien. Ja. Mhm. Und das soll, glaube ich, 2026 oder 2027 auf den Markt kommen. Ich nehme mal an, die Zulassung ist kein Problem, so was 20 Jahre vorher halt nie zugelassen wurde, mRNA in der Krebstherapie. Und ich glaube, mRNA wird noch ein ganz großes Problem für uns alle werden. Ja. Alle Impfungen werden ja auf mRNA umgestellt. Donald Trump hat ja auch schon 500 Milliarden für die Krebsbekämpfung durch mRNA und KI spendiert. Ja. Selbstverbreitende mRNA ist meines Wissens, glaube ich, auch von der EMA zugelassen worden inzwischen. Das ist natürlich auch ein ganz klarer Hinweis, dass es niemals, also in unseren Lebzeiten, eine Corona-Aufarbeitung, also eine Aufarbeitung dieser sogenannten Impfung geben wird, weil die Technologie ja weitergeht, ja. Und sie werden das immer weiter, weil es ist anscheinend relativ billig und man kann da eine Menge Geld machen. Und ja, möglicherweise stecken auch so Sachen dahinter wie, es sind zu viele Menschen auf der Welt, aber das weiß ich natürlich nicht. Aber ich tippe mal, dass wir auch bald dahin kommen, es soll ja auch über die Luft übertragen werden, also durch die Nase und so. Also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, bereits jetzt schon, wie man diese mRNA in die Leute reinkriegt. Ja.
Und ich erinnere nochmal daran, in dem One Big Beautiful Bill wird die Förderung dieser Technologie auch nochmal in den USA, soll damit beschlossen werden, ist Teil dieses Paketes. Also diesen mRNA-Giftstoff-Absatz weiter zu betreiben, ist erklärtes Ziel dieser Verbrecher um Ugo Sahin. Und in der Tat, Jens, also man muss eigentlich nur die Listen der Ordensträger nehmen. Und ich wollte gerade vorschlagen, und man sollte vielleicht zu Richtern und Ermittlern diejenigen machen, die ihre zuvor verliehenen Orden zurückgegeben haben. Es gibt da ja so 1-2 deutsche Richter und andere, die haben ihre Bundesverdienstkreuze zurückgeschickt, nach dem, was da passiert in den letzten Jahren. Und das wäre eine super einfache Lösung. Die einen werden pflichtweg zu den Ermittlern gemacht und die anderen relativ zügig eingelocht. Ob wir das zu Lebzeiten erleben werden, da bin ich gar nicht so pessimistisch wie du. Wir werden es nicht innerhalb dieses Systems erleben. Das ist vollkommen klar. Das können sie nicht aufarbeiten, weil sie sich selber einlochen müssen. Und wie der die Dissens da, beziehungsweise wie auch die kognitive Dissonanz da immer weitergeht, lesen wir beispielsweise bei TKP, in den USA ist die Zahl der Schlaganfälle bei Menschen zwischen 18 und 45 Jahren innerhalb von 2 Jahren 14% gestiegen. Ärzte tippen als Grund auf Energy Drinks. Nein, Energy Drinks. Diesmal sind das Energy Drinks.
Energy
Drinks. Ja, genau. Die es ja auch erst seit 2 Jahren gibt.
Der Klimawandel, also die Antarktis schmilzt nicht wegen Pinguinscheiße. Habt ihr auch mitbekommen?
Nee. Wegen was?
Wegen Pinguinscheiße. Schmilzt die Arktis nicht. Wirklich? Spiegel. Nicht. Ja. Habt ihr nicht mehr gedacht, das nicht gelesen, echt? Es ist wirklich so, ja.
Ist mir also,
Forschende haben herausgefunden, dass Pinguinscheiße, also Guano und die Ausdünstungen und Methan und das bildet dann irgendwelche Aerosole und daran machen sich dann, da macht sich die Wolkenbildung fest und dann wird die Sonneneinstrahlung, die überhaupt vorhanden ist, ja, die wird dann reflektiert und darum schmilzt die Arktis nicht. Ihr habt mir das gerade nicht ausgedacht. Das klingt wie so eine völlig schwachsinnige Geschichte. Ist es vermutlich auch. aber irgendwie muss man den Leuten ja erklären, dass die Arktis nicht schmilzt. Es muss ja eine Erklärung geben, die trotzdem in diesen großen Narrativ passt.
Von wegen, genau, das Eis wächst ja auch bei der Arktis hin und wieder. Ja, also anstatt, dass es weggeht, also gibt es also mehr Pinguinscheiße inzwischen. Hm. Wir können fast wahrscheinlich von einer Überpopulation der Pinguine sprechen. Pinguine gegen den Klimawandel. Wahnsinn.
Ein großes Problem. Ich glaube, die gehören alle erschossen.
Und die sind natürlich mehr geworden wegen des Klimawandels. So funktioniert das dann alles wieder. Aber ich glaube, ein durchschnittlicher Spiegelleser, der hat gar nicht das Erinnerungsvermögen. Ich merke mal, der saure Regen, der den ganzen deutschen Wald eigentlich schon lange hätte vernichten sollen. Hat kein Mensch mehr drüber gesprochen. Saure Regen, was gab es nie? Der Wald? Nein, also das haben die einfach wieder vergessen. Noch ein, zwei Booster, das fällt durch jede Bodenlücke. Spiegelleser sind, glaube ich, keine intellektuelle Bedrohung mehr für dieses Regime.
Nein.
Und deutsche Verwaltungsrichter auch nicht mehr. Es ist herrlich, was dieser Tage passiert ist in Sachen der Umvolkungspolitik, die Fritze Merz ja weiter kräftig vorantreibt. Seine gesamte Asylwende hat sich als das entpuppt, was er kann. Das Einzige, was er kann, nämlich die Leute anlügen, genau das Gegenteil machen von dem, was er angekündigt hat. Es gibt keine Asylwende. Es gab keinen nennenswerten Anstieg der Zurückweisung an deutschen Grenzen mit der von Dobrindt groß inszenierten Anweisung an die Bundespolizei, nun mal richtig durchzugreifen. Und das, was ein bisschen durchgreifend dann kam, um irgendwie 10% Punkte mehr Zurückweisung zu verursachen, das wurde jetzt dann vielleicht doch irgendwie auch gestoppt durch eine Posse, ja, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Da hat ein Richter eines Berliner Verwaltungsgerichts die von Dobrindt jetzt angebrachte oder anbefohlene Praxis für rechtswidrig erklärt. Dieser Richter, Dr. Florian von Allemann, der hat es allerdings in sich. News schreibt, nach Newsinformationen handelt es sich bei dem Beschluss nicht nur um die verzweifelte Klage von Menschen, nicht um die verzweifelte Klage von Menschen mit einem legitimen Schutzanspruch, sondern um eine konzertierte Aktion der deutschen Asyl- und Anti-Abschiebeindustrie, angeführt von der NGO, also der Governmental Non-Governmental Organization Pro Asyl. Entschieden von einem Richter mit Hang zum Aktivismus und auffälligen Verbindung zu den Grünen, besagter Dr. Florian von Allemann. Alles deutet darauf hin, dass es sich bei der Klage um eine gezielte Operation gegen die Politik der Bundesregierung handelte. Nach Newsinformationen meldete sich unmittelbar nach dem Aufruf eine deutsche Anwältin bei der Bundespolizei und legte eine vorbereitete Vollmacht der 3 somalischen Staatsbürger vor. Sie beantragt in deren Namen schriftlich Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bedeutet, entweder wurden die 3 Somalis von Aktivisten während ihrer Einreise begleitet und beobachtet, oder aber sie sendeten vorab ein verabredetes Signal an ihre Kontaktleute. Die Vollmacht der Anwältin muss zu diesem Zeitpunkt also bereits vorbereitet gewesen sein. Tja, Melina, und das war dann nicht das Einzige, was bei Herrn von Allemann auffiel. Du hast es sicherlich auch gelesen.
Jetzt weiß ich nicht genau, die Mitgliedschaft von den Grünen hast du schon erwähnt. Also das weiß ich jetzt nicht, worauf du anspielst.
Die Mitgliedschaft bei den Grünen von heute und früher bei der vom Verfassungsschutz beobachteten jungen Demokratin oder Junge Linke, eine linksradikale Organisation, die damals vom sogenannten Verfassungsschutz beobachtet war, und auch der Weg, wie der ganze Fall überhaupt zu diesem Richter von Allemann kam, der ist ja auch grandios. Das schreibt News in einem anderen Artikel, denn es war so, dass dieser Herr eigentlich gar nicht zuständig gewesen wäre. Nur dadurch, dass 2 andere Richter ihre Zuständigkeit abgegeben haben, beziehungsweise eine die Sache von Frankfurt oder nach Berlin verlegt wurde, dann in Berlin eine Einzelrichterin befunden hat, sie sei aufgrund der Bedeutung des Falls nicht zuständig, hat es dann an die Kammer abgegeben, das Verwaltungsgericht, die eigentlich für das Land Somalia zuständig ist. Die hat dann aber auch zurückgezogen, aus Wahnsinn. Ungeklärten Gründen, weil eigentlich ist sie zuständig, damit dann Herr von Allemann zuständig wurde. Und Herr von Allemann, Dr. Florian, war schon im Vorfeld bekannt für seine radikale Pro-Asyl-Politik. Dazu hat er vielfach Texte geschrieben. Und es scheint so, als hätte er nicht ganz durch Zufall diesen Fall bekommen.
Ja, das alles soweit, Zufall, du Rechtsradikaler.
Pure Zufälle. Pure
Wenn man das beweisen kann, ich erinnere ja an Detmar, hieß er, ja? Richter Detmar, dem genau deswegen ja der Prozess gemacht wurde, weil er einen Fall an sich gerissen habe, für den er eigentlich nicht zuständig gewesen wäre, um dann entsprechend seiner Überzeugung, seines Aktivismus irgendwie zu urteilen. Dann müsste Richter Allemann, der Problem hat vielleicht auch mit seinem Namen, ja, Allemann, ja, vielleicht hat er ein Problem damit, dass er Deutscher ist, keine Ahnung. Aber dieser ganze Vorgang an sich, dass also diese NGOs das offenbar geplant haben, ja, mit ihren Anwälten und dass das alles vorbereitet war, ich würde das gar nicht skandalisieren. Wir müssen einfach mal langsam begreifen, dass so heute Politik gemacht wird. So wird es gemacht. Ja, das sind so diese kleinen Sachen, die immer wieder gebracht, gerade diese NGOs, die machen das so. Das bringt gar nichts, da jetzt muss Fass aufzumachen. Wir müssen endlich begreifen, so wird es getan. Und das ist die Normalität. Ich mag das ja auch nicht, aber das ist halt so. Und die eigentliche Schuld...
jetzt, dann reden wir einfach nicht mehr drüber, ne?
Genau. Dann ist gut, was wir erzeugt jetzt.
Okay, dann können wir diesen Podcast eigentlich auch lassen. Ne?
Moment. Nein, aber so wird es gemacht. Ja klar, das muss man aber ganz offen sagen, so wird es halt gemacht. Das ist es, was gemacht wird. Die eigentliche Schuld liegt doch nicht bei diesen NGOs oder bei diesen drei Somaliern am allerwenigsten.
Doch, auch.
Doch.
Nein, Schuld ist meiner Meinung nach Merz. Wir müssen nach oben schauen, nach ganz, Merz, ganz oben. Okay. Merz hätte den Mut gebraucht, ganz einfach mit der AfD zu koalieren. Das hätte dem Wahlergebnis entsprochen und dem Wählerwunsch.
Oder eine Minderheitenregierung.
Stimmt.
Ja, also er hätte auch mit der AfD koalieren können. Also nach all dem, was er gequatscht hat während des Wahlkampfes, wäre eigentlich die naheliegendste... Koalition, die mit der AfD gewesen.
Aber Merz ist doch nicht mutig.
Merz ist ein Lappen. Merz verschanzt sich hinter der Brandmauer und der kapiert gar nicht, wie diese ganzen Brandmauer, du weißt ja, Brandmauer, da schützt man sich vom Feuer. Die mauern sich selbst ein und zwar mit dem Feuer. Das Feuer ist auf der eigenen Seite. Die Brandmauer, die verbrennen hinter der Brandmauer. Das wollen die gar nicht begreifen. Bis dahin ist der Schaden, den sie anrichten, der Schaden. Das muss doch langsam mal begriffen werden. Ja.
Ja.
Diese NGOs und überhaupt diese Zivilgesellschaft, vor der sich auch alle so fürchten, sie fürchten sich vor den Medien. Auch Merz, der fürchtet sich vor den Medien, der fürchtet sich vor den NGOs, der fürchtet sich vor dieser sogenannten Zivilgesellschaft. Ja, eigentlich, glaube ich, würde der lieber eine andere Politik machen. Aber es ist ihm egal, jetzt ist er halt Kanzler. Aber er würde lieber was anderes machen.
Ja.
Aber er braucht halt die Eier, das dann auch zu tun. Man muss es endlich mal machen. Das kann doch nicht ewig so weitergehen, dass diese NGOs und die Zivilgesellschaft und der Spiegel hier die Politik bestimmen. Gegen den Willen der Mehrheit. Das Wahlergebnis ist ein anderes. Das Wahlergebnis wäre eigentlich ein bürgerliches gewesen. Das wissen wir alle.
Echt?
Und man muss das halt aushalten. Wir brauchen einen Kanzler, der das durchsteht. Das
hast du auch selber gesagt. Der ist ja richtig.
Der sich den NGOs widersetzt, der sich der Zivilgesellschaft widersetzt, der die Massenproteste aussitzt. Weil die werden dann natürlich organisiert. Dann muss man diesen Sumpf finanziell trockenlegen. Keine Staatskohle mehr, kein Demokratieleben.
Jens, aber die Frösche werden den Sumpf nicht trockenlegen.
Er ist ja eigentlich, er wäre eigentlich, ich glaube, er möchte eigentlich kein Frosch sein.
Ja, aber
ich glaube, er möchte kein Frosch sein. Ja.
Was auch immer er möchte, er ist einer. Und zwar, also sowas von, der kleinste Frosch im Sumpf. Also der ist der erbärmlichste kleinste Frosch im Sumpf und er ist der Letzte, der das irgendwie trockenlegen wird. Also das ist ein dummer Wunsch.
Ja, ein Fall.
Kautschwappe März. Ja. Und was passiert hinter dieser Brandmauer, wo denn alles verbrennt, wie du es ja so treffend gesagt hast, hat unter anderem jetzt ein Berliner Polizeigewerkschaftsvorsitzender gesagt. Bodo Falzkraft heißt er und er sagt, sehr treffend, ich kann das bestätigen als Berliner, das sind unhaltbare Zustände für die Bürger dieser Stadt und unsere Kollegen. Wildwest auf Berlins Straßen, nennt er es. Er sagt weiter, debattieren wir weiter oder packen wir die Ursachen endlich an? Straßenkriminalität sei kein Kavaliersdelikt, schreibt er in einem Tweet. Der Verband schreibt, die staatliche Autorität erodiert, weil die Polizei nicht ernst genommen wird. Darum fordert die Gewerkschaft dringend, neue Strategien und eine Justiz, die schnell und bereits nach der ersten Tat konsequent urteilt. Hintergrund: Am Sonntagabend sollten sich zwei Personengruppen, arabischstämmige Muslime, für all die das nicht verstehen, was Personengruppen heißt, wenn die Polizei davon spricht, gegen 18 Uhr am Berliner Hermannplatz gegenseitig mit Steinen beworfen haben. Kurze Zeit später sollen beide Gruppen in der Sonnenallee erneut aufeinander losgegangen sein, wie es in der Polizeimeldung heißt. Dabei erlitt ein 27-jähriger Schnittverletzung, ein 18-jähriger, ein 23-jähriger Stichverletzung. Ja, also haben die nur mit Messer, nee, nicht mit Steinen geschmissen, sondern auch mit Messern, so wie das unter, ich sag's nochmal, arabischstämmigen Muslimen eben leider immer wieder der Fall ist in diesem Land. Das will Friedrich Merz weiter und deswegen importiert er die mit nach Kräften. Und damit wir da nicht so viel drüber reden und das auch nicht sich verbreitet und so, habt ihr schon angesprochen, müssen ja die Medien kontrolliert werden. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Hate Aid jetzt deswegen raufgestuft wurde.
Elena. Ja, Trusted Flagger, ja. Das heißt, ein Trusted Flagger ist ja jemand, der, wenn der zum Beispiel sagt, oh, bei Brandenburg, dieser Post gefällt mir nicht, dann muss der Betreiber der Plattform das quasi sofort überprüfen, ja. Und natürlich dann auch wegnehmen. Sonst macht ein Trusted Flagger natürlich keinen Sinn. Und Hate Aid, das ist ja auch die Organisation, die gesagt hat, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, weil Weiße nicht systematisch unterdrückt werden. Also mit dieser Art von Logik arbeitet Hate Aid und die bekommen viel Geld von der Regierung, also seit 2020 mindestens 4,3 Millionen Euro. Ja, also ja, damit wird also quasi unsere Regierung, die Regierung nimmt die Steuergelder, um sie Hate Aid zu geben, damit mit diesen Steuergeldern der Bürger dann mundtot gemacht wird.
Ich glaube, so ist das richtig, ja. Ich glaube, so ist es. Mhm. Wusstet ihr, also nichts hat ja mit irgendwas zu tun, aber ganz zufällig hat kurz nach der Zulassung von Hate Aid YouTube mein Interview mit Martin Sellner, was ich da vor 3 Monaten veröffentlicht habe, ohne Begründung gesperrt, nur in Deutschland, mit dem Hinweis an mich, das erfolge aufgrund einer behördlichen Anfrage.
Ja, das könnte auch woanders herkommen, weil das ist ja keine Behörde. Das war wahrscheinlich Verfassungsschutz.
Naja, ich kann mir vorstellen, dass das Hate-Aid und Konsorten, nee, sind sie nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass YouTube sie so führt, weil non-governmental organizations sind ja government-run non-governmental organizations und ich kann mir vorstellen, dass ein Konzern wie YouTube einfach pragmatisch ist und sagt, das packen wir einfach in alle anderen Regierungsorganisationen rein, die sehen das so. Kann ich mir vorstellen.
Aber warum nicht der Verfassungsschutz, dein Staatsschutz in Berlin, deine großen Freunde?
Möglich.
Also Sellner soll halt in Deutschland nicht zu Wort kommen, darum geht's.
Ja.
Ich kannte es bisher nicht, das Interview, und ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören. Jetzt bin ich wirklich neugierig geworden. Ich wusste es ja, weil du hast gestern angerufen und warst dann live im Podcast.
Ja, danke.
Und hast mir dann die Geschichte erzählt, ja. Seitdem weiß ich es. Also es ist auf jeden Fall interessant geworden jetzt für mich. Und was diese Trusted Flagger angeht, man kann es gar nicht oft genug sagen. Auch dieses Digital Services Act oder Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Erst schaffen sich diese Regierungen halt, Erst erlassen sie Gesetze, die die großen Plattformen dazu zwingen, gegen Hasshetze und Desinformation vorzugehen. Ja, alles sehr schwammige Begriffe. Sonst drohen drakonische Strafen. Das sind ja die Gesetze, also wirklich drakonische Strafen. Ich weiß nicht, 5% des Jahresumsatzes weltweit oder so. Wahnsinn. Ja. Und dann ernennt man, damit es keine Zensur ist, damit niemand sagen kann, das ist staatliche Zensur. Ja, man versucht es einfach nur zu umgehen, indem man diese Aufpasser, diese Trusted Flagger jetzt ernennt. Ja, das sind natürlich die eigenen Leute, die man vorher mit eigenem Geld, also mit eigenem Geld, mit Steuergeld, aber darin sitzen natürlich die eigenen Leute mit den eigenen Wertvorstellungen. Und das ist natürlich nichts anderes als Zensur. Ja. Hier wird im ganz, ganz großen Stil wird zensiert. Ja,
Apostlitz.
Zum Kotzen.
Ihr Lieben, zum Abschluss ein Blick auf die Wirtschaft. Das hat nämlich einfach Unterhaltungswert. Wir haben es schon angesprochen. Volkswagen entlässt 20.000 Mitarbeiter und zwar still und heimlich hintenrum über Abfindungsregelungen und versucht das möglichst nicht an die große Glocke zu hängen. Berichtet wurde es trotzdem. Und während in Deutschland die Wirtschaftsversenkung so richtig Fahrt aufnimmt und so richtig Geschwindigkeit annimmt, da jubelt Uschi von der Leyen, Milena, da jubelt sie ganz groß, der Euro als Zeichen unserer gemeinsamen Werte und unserer Stabilität, das ist zum Brüllen, weil sie natürlich immer genau das betont, was gerade nicht da ist, der darf nämlich nach einer Entscheidung der Europäischen Kommission nun endlich auch in Bulgarien eingeführt werden. Hurra, hurra. Darf ist lustig. Der Spiegel schreibt nämlich, Bulgarien darf den Euro einführen, weil sobald die EU-Kommission beschließt, dass ein EU-Mitgliedsland es darf, da muss es auch. Also
ja, vor allem Bulgarien will gar nicht. Genau. Also ich sage mal, 54% waren es, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Also über 50% der Leute haben sich gegen die Einführung des Euros ausgesprochen. Ja? Die wollen da gar nicht sein.
Ja, komisch. Ja,
aber wurscht. Aber sie dürfen halt trotzdem. Aber ich meine, bevor du jetzt wieder, also immer nur das Schlechte siehst, es gibt gute Nachrichten. Ne?
Ja.
Also obwohl Deutschland ja immer noch schlusslich ist beim Wachstum, also innerhalb der G20-Staaten, ist noch genug Geld da. Die Bundestagsabgeordneten, die erhöhen nämlich ihre Diäten ab Juli um 600 Euro im Monat. Das haben sie letztes Jahr auch schon getan, um 635. Also da läuft's. Und es ist sogar so viel Geld da, dass der Staat 2024 hunderte Millionen Euro Entschädigung an Betreiber von Wind- und Solaranlagen zahlt, weil die mussten immer wieder wegen Netzengpässen abgeschaltet werden. Also wir bezahlen nicht nur für Strom, wir bezahlen sogar eine 500 Millionen Euro für keinen Strom. Also so schlecht kann es dem Land doch gar nicht gehen.
Tja, ihr Lieben, besser wird's heute nicht. Und deswegen sage ich euch, unsere Freiheit bleibt so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Friedrich Merz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Jens Zimmer und Milena Preradovic. Das war Nummer 193 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.